Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung.
To infinity and beyond!
Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
Herzlich willkommen zur Zukunft oder zumindest zur Zukunft der Wirtschaft. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört To Infinity and Beyond, unser Format rund um die Themen Blockchain, NFTs, Krypto, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen verändern, bestimmen oder zumindest beeinflussen könnte. Ihr kennt das Format wahrscheinlich schon. Ihr wisst, ich mache das nicht allein. Ich mache das zusammen mit der wundervollen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Und heute haben wir wieder einen tollen Gast dabei, nämlich Christoph Kampitsch ist bei uns, der CEO von Skytail Ventures. Und wir haben über den, ja, ich würde sagen, State of the Union of Crypto gesprochen. Da passiert ja gerade unglaublich viel, das wisst ihr ja. Und Christoph ist da wirklich ein totaler Experte. Wir haben ihn aus New York zugeschaltet und ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch dahingehend, dass man ja wirklich gar nicht weiß, wohin sich dieser Markt gerade bewegt. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier geht's also gleich los mit der nächsten Folge von To Infinity and Beyond.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
Sehr schön, ja, da freue ich mich. Kerstin K. Eismann ist wieder hier und Daniel Höpfner. Hallo ihr beiden.
Ja, grüß hallo, dich. Grüß dich.
Freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch, aber wir sind nicht alleine. Wir haben ja noch einen tollen Gast dabei, ne, okay?
Ja, heute haben wir Christoph Kampitsch dabei, CEO von Skytail Ventures. Der Christoph hat viele Jahre bei der Erste Coop Bank gearbeitet, in verschiedenen Positionen, bis er schließlich eigentlich dann in den Kryptobereich gekommen ist, so Skytail Ventures, wo er gemeinsam mit seinem Kollegen Marc die Verantwortung für alle Investment trägt. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Wunderbar.
Hallo Christoph.
Hallo.
Hey Christoph, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
Jetzt trotzdem die große Frage, wie bist du in den Kryptobereich reingekommen?
Ja, da müsste ich etwas ausholen. Ja. Der Marc und ich haben in der Erste Bank sehr lange gemeinsam gearbeitet. Das ist schon etwas länger her. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon aus der Welt wart damals. Ja.
Das ist sehr nett von dir. Das ist wirklich sehr nett von dir.
Sehr charmant.
Das ist der Wiener Charme. Ja. Das war Anfang 2000, da haben wir gemeinsam ein Hedgefonds-Portfolio für die Erste Bank aufgebaut und haben sehr gut zusammengearbeitet, in der gleichen Aufteilung, wie wir es auch jetzt haben. Er war verantwortlich für die Investments und ich war verantwortlich quasi für alles drumherum. Marc ist dann ausgezogen, hat sich selbstständig gemacht und ist dann in die 2016 in die Kryptoszene hineingerutscht, gemeinsam mit dem Kevin Wood und war dann mit dem ersten Fonds sehr, sehr erfolgreich. Er wollte mich auch schon 2016 dabei haben. Da war ich noch etwas zu feige. Und nachdem der erste Fonds dann sehr, sehr gut funktioniert hat und über 20-fach zurückgezahlt hat, ist er dann an einem Novemberabend 2019 zu mir nach Hause gekommen, hat eine sehr schöne Flasche Rotwein mitgebracht und hat gesagt, die trinken wir heute und dann unterschreibst du. Und das ist die Geschichte, wie ich in die Kryptoszene gelangt bin. Ja. Und es war... Ich hätte es wahrscheinlich für nicht viele andere gemacht als für den Marc, nachdem wir ihn so lange kennen und uns gegenseitig vertrauen. Und ich auch an einem Zeitpunkt in der Karriere war, wo ich mir gedacht habe, ich versuche einmal etwas.
Ja, cool. Und eben, wie darf ich fragen, wie groß der erste Fonds war?
Der erste Fonds war knapp 8 Millionen Dollar.
Cool.
Und ich finde das ja auch total charmant, dass alles mit der Liquidität der Rotweinflasche begonnen hat irgendwie. Was glaubst du denn, was macht euch denn als Skytel so erfolgreich? Was ist das?
Also ich kann es nur sagen, also wir haben ja dann letztes Jahr mit dem Fundraising für den zweiten Fonds begonnen. Und das war für mich schon überraschend, nachdem ich Fundraising für viele verschiedene Produkte gemacht habe. Aber der Marc hat es schon geschafft, gemeinsam mit Gavin Wood und den anderen Advisern hier einen Brand aufzustellen, der wirklich gezogen hat. Ja. Also wir haben dann den Fonds im Jänner schlussendlich mit knapp 65 Millionen geschlossen. Und, das darf ich vielleicht gar nicht erwähnen, ja, haben aber über 40 Millionen zurückgeschickt, ja. Also wir wären weit über 100 Millionen gekommen, ja. Und das ist für mich immer eine Kombination aus, vertraut man den Leuten, ja. Also im Endeffekt ist es auch immer eine große Vertrauensfrage. Und das zweite ist einfach, quasi glaubt man an die Technologie. Und ich glaube, das war vom Zeitpunkt her, und das ist einfach ein gutes Timing gewesen, ja.
Ja, man muss auch sagen, ich meine, mit Gavin Wood und Ed Hesse und so habt ihr natürlich, also besser wird es nicht, ne? Also ich meine, also krassere Advisor in der Krypto-Szene wird es halt einfach fast nicht geben. Also oder das wäre ja auch meine nächste Frage, wie seid ihr an diese Berater rangekommen? Also das sind ja alles sozusagen so Koryphäen, die wirklich das komplette Fundament der Krypto-Szene mitentwickelt haben. Ne? Also hier, Gavin Wood ist, glaube ich, irgendwie also Mitentwickler Ethereum und ja. Also auch verschiedenste andere Grundlagenprotokolle, über den kann man eine eigene Sendung machen, also Polkadot und so. Und du sagst, das ist schon also eine echte Koryphäe. Wie seid ihr an die Leute rangekommen? Kanntet ihr die von früher oder?
Nein, also der Marc, der Ed Hesse hat ja in Österreich auch gearbeitet und der Marc hat auch lange in Österreich gelebt. Und die haben sich kennengelernt und der Marc hat gesagt, das klingt alles sehr spannend. Er kennt sich im Asset Management aus, der Ed kennt sich im Blockchain-Bereich aus. Und der Ed hat gesagt, ich frage noch 3-4 Leute. Einer davon war der Gavin Wood und der andere war der Aaron Buchanan, der auch der Chief Operating Officer von Ethereum war. Und die haben sich dann zusammengetan und haben dann den Fonds gegründet, also mit dem Marc als damals CEO und Chief Investment Officer. Und ja, wie man schon so schön sagt, the rest is history. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man den ersten Fonds verzwanzigfacht, hat man dann auch eine gewisse Schwungmasse, muss man sagen, ja.
Klar. Mm-hmm.
Und ihr habt ja auch, also in Polkadot investiert, in Ocean, in die Energy Web Foundation. Sag doch mal schnell, was sind denn so neben diesen großen, würde ich sagen, wirklich essentiellen Projekten, was sind für euch so Investment-Focus-Areas, die ihr aktuell sehr spannend findet? Also wie sucht ihr, was ist so eure These?
Also der Fokus hat sehr stark sich verändert zum ersten Fonds. Also wir glauben, dass die Foundations eigentlich gelegt sind für die gesamte, wenn ich es einmal Blockchain-Szene salopp nennen darf. Ja. Wir glauben, dass User Adaption das große Thema sein wird. Also welche Projekte können wirklich User holen? Ja, also Digital Identity ist ein großes Thema für uns. Wir haben ein Investment in Kilt, Ingo Rübe, das ist ein Team in Berlin. Wir sind im Bereich Music, NFTs tätig mit einem Projekt namens Public Pressure. Und ansonsten Data ist ein Thema, Gaming ist ein großes Thema. Aber wir versuchen hier wirklich den Fokus, wo sehen wir große User Adoption.
Das heißt, wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt, wo es nicht mehr um die drunter liegenden Protokolle geht und diese Enabling Technology, sondern jetzt sind wir an dem Punkt, wo es wirklich um Use Cases geht, wo es um Mass Adoption geht. Ist das jetzt schon aus eurer Sicht soweit? Also ich war ja gerade vor kurzem ja den Solana-Event in Lissabon und da ging es halt schon noch viel um pure Technologie, ne? Also noch nicht ganz so, wie ihr das jetzt gerade seht. Also ja, Gaming war auch ein Thema, aber wenn ich dich richtig verstehe, seid ihr ja, ihr geht jetzt wirklich stark auf echte Use Cases für End-User. Ist die Zeit soweit schon?
Es ist natürlich schwierig, das vorauszusehen. Es ist natürlich auch, wenn du den Gavin Wood als Advisor hast, da doch einen sehr detaillierten Einblick hast und seine Vision kennst, ja, es ist halt für uns schwierig zu glauben, dass noch viel was Besseres nachkommen wird. Ja.
Mhm.
Das ist aber eine reine Glaubensfrage. Ja. Also das ist jetzt nicht, wir sind auch nicht dass wir nur in Polkadot-Projekte investieren, ja, aber natürlich sind wir Big Believers, ja.
Das ist super spannend, weil es sehr kontrovers ist. Also ich finde, wir sprechen ja alle auch mit vielen VCs, wenn der Tag lang ist, ne, und es gibt zu 80%, würde ich sagen, was ich auch immer höre, so, nein, die Infrastruktur is not ready yet. Wir müssen immer noch in diesen Bereich investieren. Und es ist zu früh für quasi auch den Application Layer. Obgleich wir bei HV auch ein großes Interesse gerade haben, eigentlich sozusagen mehr so die Apps uns anzuschauen. Ne? Was passiert eigentlich? Weil der Grundzweck von Blockchain ist ja nicht, dass man eine Blockchain hat. Irgendwas muss ja da drauf auch passieren. Es muss ja einem Zweck auch dienen. Deswegen finde ich die Aussage eigentlich auch super spannend. Und dann sind für euch, also seid ihr dann auf der, sag ich mal, auf der Applikationsschicht oder jetzt ein bisschen einfacher ausgedrückt aus der Use Case Schicht. Da habt ihr Gaming. Schaut ihr auch in sozusagen in ReFi oder DeFi? Was sind da so die Themen, die euch irgendwie keeps you awake at night?
Mich keeps very little awake at night, ja. Nein, also wir haben ja auch eine Position in Centrifuge. Ich glaube, die Romina Bungert war ja ein paar Mal bei euch zu Gast schon.
Ja, ein paar war bei uns zu Gast. Ja, sie ist bei uns Co-Host, ja.
Also das ist bei uns, also Centrifuge sind wir ein Big Believer, weil wir glauben, dass so Real World Asset Financing ein großes Thema werden kann, ja. Im traditionellen DeFi machen wir wenig. Wir versuchen auch, also das hat der Marc auch immer gesagt, wir sind eigentlich ein Freund der Regulatorik und Polkadot hat ja eben jetzt announced, dass es quasi jetzt Polkadot nicht mehr als Security gesehen wird, sondern als Software. Ja, das war ein Riesenschritt. Ja. Und wir glauben, dass es in diese Richtung geht. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass es hier nicht noch eine noch bahnbrechendere Technologie geben wird, ja, weil ich glaube, was du vorher erwähnt, das ist ein ganz wichtiger Satz, ja, die Blockchain als Blockchain per se macht ja keinen Sinn, ja, sondern du musst ja eine User Adoption haben, ja, und da sind wir eben ganz tief reingegangen. Wir glauben eben, dass aus dem Bereich Gaming, wo du sehr viele Crypto-Natives hast, ein erster Impuls ausgehen wird, ja. Das ist, sehen wir so, ja. Und vielleicht noch was ganz Wichtiges, also wir sehen uns also nicht als klassischer VC, sondern mehr so eine Mini-Investment-Bank. Das heißt, wir haben limitierte Investitionen, also Anzahl von Investitionen. Wir werden uns auf wahrscheinlich um die 20 Investments beschränken, weil wir sehr, sehr eng mit den Projekten zusammenarbeiten, versuchen auch die Projekte, das Team miteinander arbeiten. Also wir haben dann immer Treffen mit den Foundern, CEOs und CTOs und versuchen hier quasi einen Mehrwert zu schaffen innerhalb der Projekte.
Und seid ihr denn eher equity-orientiert oder token-orientiert?
Wir sind eigentlich token-orientiert, machen aber auch Equity und ich sage immer, für uns ist es relativ einfach, wo wir die Value Creation sehen. Ja? Wenn jetzt die Value Creation im Equity ist, dann gehen wir Equity rein. Wenn die Value Creation im Token ist, dann gehen wir in den Token rein. Aber eher Token, ja.
Aber wenn du mit diesem Beirat, ich würde ja mal annehmen, dass sagen, jedes relevante Projekt irgendwie weltweit quasi bei euch vorbeigeflogen kommt. Was ist denn für euch der erste Filter, wo ihr ja, nein sagt? Was ist denn so das Erste, wo ihr raufguckt?
Wenn jemand einen geraden Satz schreiben kann, dann geht er mal eine Runde weiter. Also das filtert schon einmal 80% der Projekte raus, ja.
Ach so, das ist über das.
Okay, Daniel.
Das war's.
Nein. Ja, also wir kriegen sehr, sehr viel rein, keine Frage. Wir machen das im Grunde zweistufig, ja. Wir schauen uns zuerst den Business Case an. Macht der Business Case für uns Sinn? Und dann haben wir ein eigenes Tech-Due Diligence-Team, die dann schaut, ob, wenn der Business Case viable ist, ja, ob die technologische Umsetzung überhaupt möglich ist. Ja. Und das geht schon sehr, sehr tief rein mit sich anschauen, was im GitHub wann programmiert wurde. Also es geht sehr, wir können sehr, sehr tief reingehen. Ja. Also nicht immer zur Freude
der Gründer,
von den Foundern. Und ich glaube, das haben wir jetzt in der Vergangenheit auch bewiesen. Dass, ja, wir gehen sehr, sehr tief rein. Ja. Wir sind mittlerweile 11 Leute im Team. Das ist schon ein relativ großes Team jetzt. Und haben auch dementsprechende Ressourcen. Ja.
Da hätte ich auch noch mal eine Frage an dich, weil du gesagt hast, euch interessieren ja die Use Cases oder die Applikationsschicht. Was sind da für euch eigentlich gute Parameter für Tokenomics? Weil ich finde immer, bei einem Infrastrukturprojekt ist es super einfach zu sagen, ja, du brauchst einen Access-Token, ja, sonst kannst du die Chain nicht nutzen. So, ja. Weißt du, was ich meine? Also was ist so ein gutes Beispiel?
Ja, das ist... Wenn ich jetzt Public Pressure, diese Music-NFT-Geschichte hernehme, ja, quasi was kann mit dem Token erreicht werden, ja? Also wo entsteht dann wirklich der Mehrwert, ja? Was kann man mit dem Token machen? Was ist die Usability? Weil vorher ist eine sehr interessante Diskussion gehabt. Das ist nicht alles, was auf der Blockchain ist, braucht einen Token, ja. Und ich glaube, das muss man sich sehr, sehr genau im Detail anschauen. Im Endeffekt ist es ein Incentivierungsmechanismus, ja. Und als solcher sollte man ihn auch sehen, ja. Aber wenn wir sagen, okay, für das sehe ich keinen Use Case für einen Token, dann lassen wir auch die Finger davon, ja. Dann machen wir das ja auch nicht, ja.
Welche Relevanz hat das ganze Thema Social Media, Twitter für euch? Ich meine, dieses Ganze, dass sich die Gründer stärker um Community-Aufbau kümmern, gerade am Anfang, ist ja, ich sag's mal, neu. Das gab's ja in den letzten 20 Jahren irgendwie, also ich meine erste Firma 2000 gegründet, da war ja, okay, da gab's auch noch kein Twitter, aber da war so dieses Thema Community gar nicht das Thema, sondern da ging's darum, einfach wirklich irgendwie gute Tech zu bauen. Ne? Und heutzutage hat man das Gefühl, dass die Gründer sich mindestens die Hälfte der Zeit um ihre Discord und Twitter-Community kümmern sollten, die besten, wo immer so ein bisschen hin und her gerissen ist, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Wie siehst du das oder wie seht ihr das? Welche Relevanz hat das Thema Social Media, Twitter-Auftritt für euch oder ist das für euch kein echtes Thema?
Ja, für uns als Sidetail ist es jetzt derzeit noch kein ganz großes Thema. Ja? Also dadurch, dass wir auch kein Produkt haben, was wir derzeit vermarkten, ist es jetzt, ja, wir sind aktiv auf Twitter, also eigentlich überall. Wir haben einen eigenen TikTok-Channel, der ist noch nicht freigeschalten, aber wir haben uns überall angemeldet. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel, sind auf Discord, wir haben einen eigenen Mitarbeiter, der sich um das kümmert, der ist auch halb so alt wie ich, ja, also der ist quasi ein
digital native. Ich meinte das jetzt, sag mal ganz kurz, bevor wir da in die falsche Richtung rennen, ich meinte das jetzt gar nicht auf euch bezogen.
Ich weiß, ja. Ja, ja, das wollte ich sagen, aber natürlich für die Projekte, ist das für uns schon ein Kriterium. Und das macht das, was du auch vorher erwähnt hast, sehe ich genauso. Ja. Bisher war das so, weil jetzt kann man vom Gavin Wood ja einiges sagen, also das Marketing ist jetzt nicht in seinem ganz großen Interesse. Ja. Aber das funktioniert auch, weil eben die Technologie so herausragend ist, dass es von selber anscheinend noch funktioniert. Ja. Wir haben ein Gaming-Projekt, ja, und da haben wir die User sogar auditen lassen. Ja. Also da haben wir eine eigene Audit-Firma beauftragt, ja, ob die angegebenen User auch wirklich aktiv sind oder ob die nur von 3 E-Mail-Adressen angemeldet worden sind und alles fake sind. Ja. Da haben wir sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu testen. Ja. Also, und ja, also ich glaube, in Zukunft Projekte werden sich sehr viel stärker um den Bereich kümmern müssen, in diesem Zyklus, ja. Sehe ich so, ja, Mann.
Ich will noch mal kurz springen, weil du vorhin noch am Anfang was erzählt hast, dass der Größe des Fonds mit den 65 Millionen und dass ihr eigentlich sozusagen oversubscribed wart und so noch Geld zurückgeschickt habt. Das würde ja jetzt so einem Amerikaner nicht passieren. Ne? Also einen amerikanischen Fonds, der sagt, der mehr ist besser und die amerikanischen Kryptofonds, die sind ja eher so im Milliardenbereich immer so unterwegs. Ne? Warum haben wir sowas nicht in Europa? Oder ich mach's mal noch konkreter, vielleicht sogar im deutschsprachigen Zentraleuropa? Oder ist da kein Platz dafür? Ist das Spielfeld eh schon wieder aufgeteilt auf die Amerikaner und wir stehen nur an der Seitenlinie? Also konkrete Frage, warum gibt es nicht irgendwie so eine Milliarde unter Management bei irgendeinem Kryptofonds, vielleicht bei euch irgendwie in Europa?
Naja, es ist relativ einfach, weil die Investorenbasis noch nicht da ist. Ja. Also wir haben ja eine parallele Struktur. Also bin ich auch in New York diese Woche. Wir haben auch Investoren in den USA. Der Mark ist ja Amerikaner. Und wir haben auch hier etwas geraced, nicht so viel, ja, weil wir in Europa so oversubscribed waren. Der Grund ist einfach, dass die Big Buckets of Money, wie ich sie nennen würde, eben in den USA sind. Und hier die Krypto-Blockchain-Affinität eine ganz andere ist. Ich würde das aber nicht ausschließen, ja, dass wir das in Europa auch sehen werden. Aber das wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre andauern. Ja. Aber es gibt auch keinen großen Player in Europa, derzeit und speziell im deutschsprachigen Raum, der uns jetzt quasi oder den ich kennen würde, ja, der jetzt da, keine Ahnung, 200-300 Millionen geraced hat, ja.
Ich glaube, der größte ist Greenfield. Der Greenfield ist der größte, glaube ich. Ne? Greenfield war aus Berlin hier mit Jascha und Sebastian. Ich glaube, die sind 165 Millionen schwer, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon mal ein Anfang, keine Frage. Ne? Man will jetzt auch nicht so ein bisschen, dass ich will also wirklich null irgendwie, dass das irgendwie einen schlechten Ton hat. Ne? Also ich finde das super, dass das hier aus Berlin oder aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum Aktivitäten gibt. Man guckt trotzdem immer so ein bisschen, ich sag mal, neidisch über den Teich, ne? Und irgendwie hat dann so wir machen ja diesen Podcast regelmäßig und da geht es auch immer wieder mal um große Fonds. Eigentlich ist da immer irgendein großer amerikanischer Fonds wieder dabei, wo du sagst, die mit so einer völligen Nonchalance jeden Monat so ein Ding hinrotzen, wo du sagst, so verdammte Axt.
Also ich muss schon sagen, es war ja bei uns jetzt, warum haben wir so viel Geld zurückgeschickt? Ja? Wir haben schon einen längerfristigen Plan. Ja? Also wir im Grunde wollten wir alles vermeiden, was uns während unserer Zeit bei dem Hedgefonds-Investments gestört hat. Ja? Das heißt, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir von der Management viel leben. Ja? Wir wollen wirklich ein Alignment of Interest haben. Das heißt, das Management ist selbst sehr, sehr stark investiert. Ja? So. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt 50 Millionen investieren muss oder ob ich 100 Millionen investieren muss. Ja? Und jetzt bin ich sehr lange schon in dieser, sag ich mal, Investmentindustrie. Und im Endeffekt, das Einzige, was für den Investor zählt, ist, wie viel Ertrag er erzielt. Und nicht einmal die Performance. Die Performance interessiert auch niemanden. Ja, die Performance schaut gut am Factsheet aus. Sondern ich investiere 1.000 Euro und in 3, 4, 5 Jahren bekomme ich 5.000 Euro zurück. Ja? Everyone is happy. Das einzige Marketing-Tool, das du als Fondsmanager haben solltest, ist der Ertrag, den du für die Investoren erzielst. Und dadurch haben wir bewusst gesagt, wir wollen mit diesem Fonds, der eine Laufzeit von nur 5 Jahren hat, ja, hier einen möglichst hohen Ertrag für die Investoren erzielen. Wenn uns das gelingt, dann würden wir wahrscheinlich versuchen, einen größeren Fonds zu machen. Ja. Mhm. Aber das ist... Und du brauchst auch eine Infrastruktur dazu. Ja. Es ist jetzt nicht so, dort, wo wir reingehen, die Projekte vertragen in der Regel, sage ich mal, vielleicht maximal 5 Millionen, ja, was du investieren kannst. Ja. Also unsere Ticket-Size sind so zwischen 1 und 3 Millionen. Und that's it, ja. Und wenn du jetzt 100 Millionen hast, musst du dementsprechend 3 Millionen Tickets schreiben. Das heißt, um 33, wenn du sagst, derzeit ist es bei uns so, wir schauen uns circa 10 sehr detailliert an, um ein Investment zu machen, ja, müssten wir uns dann dementsprechend 330 im Detail anschauen. Und das ist kapazitär auch nicht drinnen bei uns. Und das wollen wir auch nicht, das ist nicht die Strategie. Man darf nicht vergessen, dass durch den Advisory Board ist auch so, dass wir natürlich auch viele Cold Leads bekommen, aber sehr viel geht auf Empfehlung vom Ed Hesse und von unserem Netzwerk. Ja, wir bekommen auch viele Empfehlungen. Wir haben große Crypto Whales als Investoren drinnen, ja, die sagen, schaut euch das an. Ja. Also wir haben auch bewusst Investoren ausgesucht, die uns im Netzwerk helfen können, die auch den Projekten weiterhelfen können. Das ist schon ein großer Vorteil von, wie wir das aufbauen haben können. Ja.
Was ist denn der Value-Add? Also dieses Thema Value-Add ist aber bei Investoren ein viel diskutiertes Thema. Ne? Also so mancher Gründer sagt, der größte Value-Add eines Investors ist, dass er mir nicht im Weg steht. Ja? Und andere sagen eben, ja, und du hilfst eben bei Recruiting und du hilfst bei strategischen Kunden und bei der nächsten Finanzierungsrunde. Das ist ja so ein bisschen das Mantra von Andreessen Horowitz zum Beispiel, die drei Sachen. Aber es gibt ja da so verschiedenste Perspektiven auf das Thema Operational VC oder Unterstützung für Value-Add durch einen VC. Was ist denn der Value-Add eines Krypto-VCs oder Web3-VCs?
Also bei uns ist es so eben, das Netzwerk, ja, ist glaube ich für uns das größte Plus, dass man sagt, okay, wir haben als Beispiel jetzt, ja, wir haben eben, ich komme jetzt wieder auf Public Pressure zurück, aber weil es ein sehr lustiges Beispiel, die haben im jetzt 2 Millionen für die zweite Runde geraced, ja, und haben diese zweite Runde geraced, indem sie 3.333 virtuelle Kopfhörer in einem Gaming, also in einem Spiel verkauft haben, ja. Also $600 das Stück, ja. Man kriegt dadurch natürlich den Token, ja. Aber das muss man auch einmal zustande bringen, ja.
Klar.
Also das ist für uns jetzt das Gegenseitige. Dann helfen wir bei den Tokenomics. Aaron Buchanan ist ein ausgewiesener Tokenomics-Spezialist, ja. Der Ed hat ein irrsinnig großes Netzwerk, ja, muss man auch sagen, ja. Und der Gavin, der wirklich am wenigsten involviert ist, ja, ist natürlich so, dass uns das hilft, wirklich an die besten Projekte zu kommen, weil jeder versucht halt mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja.
So, wenn jetzt jemand zuhört, wann soll er sich denn bei euch melden?
Naja, also im Grunde ist das schwer vorauszusagen. Also wir sind jetzt noch immer erst zu knapp einem Drittel investiert. Das kann jetzt so schnell gehen, weil wir viel auf, also schon viel Due Diligence gemacht haben. Aber investmentmäßig, glaube ich, würden wir frühestens Q4 nächstes Jahr, eher Q1 2024 einen neuen Fonds raisen. Ja. Was wir machen, und das kann ich ankündigen, heute, wir werden einen Incubator Accelerator starten. Wahrscheinlich in den nächsten, sagen wir mal, 4-5 Wochen, wo wir einen Schritt zurückgehen quasi, um hier auch das Mentor-Network, das wir haben, besser zu nutzen, quasi der Szene auch, sagen wir mal, etwas zurückzugeben. Ich glaube, wir sind auch gut aufgestellt für das, ja, und da hoffen wir, dass wir in den nächsten keine Ahnung, 3-4 Wochen ein Announcement machen werden, wie das dann im Detail ausschauen wird. Ja.
Deshalb also nur mal ganz kurz, um das abzuschließen, dieses Thema mit diesem Incubator. Macht ihr den dezentral, komplett virtuell oder hat ihr irgendeine physische Anlaufstelle, irgendwie in Amerika oder in Wien oder in Berlin?
Nein. Also wir haben ja überhaupt kein Büro, ja. Also es ist ja, Sightail hat kein Büro. Und dadurch, nein, es wird alles virtuell sein, ja. Ob wir uns dann quasi die Überlegung mit dem Teams, die dann nach einem, keine Ahnung, Zeitraum von 5-6 Wochen sehr erfolgsversprechend sind, nochmal irgendwo physisch zusammensetzen, da sind wir jetzt gerade dabei, uns das anzuschauen.
Ja, das geht sogar in die Brücke. Die Frage, die ich noch am Ende stellen wollte, ein bisschen provokativer eher. Könntet ihr auch euch vorstellen, sozusagen eher so eine Investment-DAO-Struktur mal zu machen? Also den nächsten Schritt? The ins Nirvana? So.
Nein, also ich schließe jetzt nichts aus. Wie gesagt, also ich sage immer, es ändert sich in der ganzen Szene alles irrsinnig schnell. Letztens bin ich gefragt worden, was unser 5-Jahres-Plan ist. Da habe ich gesagt, du kannst mich fragen, was mein 10-Minuten-Plan ist. Ja. Dann kann ich das unter Umständen beantworten. Nein, also wir, glaube ich, also es wird nur wir werden eher in Richtung Digital Asset Manager gehen. Das heißt, wir werden auch reine, ich nenne sie mal Long-Only-Produkte bringen, wo wir Zertifikate managen werden, vielleicht stärker ins Trading gehen. Unser Plan, sag ich einmal, Ziel ist es eher so ein One-Stop-Shop für interessierte Investoren im Bereich Blockchain und Krypto zu werden. Ja. Und das ist einmal die, ja, dort, wo wir hingehen wollen.
Super spannend.
Aber jetzt ist einmal der Hauptfokus ist wirklich einmal jetzt das Geld weiter zu investieren. Bisher hat es recht gut geklappt. Es ist natürlich aufgrund die Valuations sind extrem stark zurückgegangen, was uns natürlich extrem in die Karten spielt derzeit, ja. Aber im Grunde, wir werden jetzt versuchen, eben das noch gut zu investieren und dann hoffentlich klappt das im nächsten Bull Market, falls wir noch einen sehen.
Ja.
Hier schon,
ich vielleicht nicht mehr. Von meiner Seite aus,
ja.
Das ist doch dann vielleicht von meiner Seite aus, wenn man jetzt tatsächlich mal so einen geraden Satz schreiben kann und das Gefühl hat, man möchte dich kontaktieren, vielleicht um über Investments zu sprechen oder sowas, was ist der beste Weg?
Also wir haben auch gelernt, ja, dass es relativ schnell oder relativ viel jetzt gekommen ist. Wir haben auf unserer Webseite die zwar sehr hässlich ist, aber die wird gerade überarbeitet, aber es gibt ein schönes Formular mit irrsinnig vielen Fragen, die man ausfüllen muss. Das heißt, das wird hoffentlich einmal die Ersten davon abhalten, die sich nicht durch das Formular quälen, uns die Projekte nicht zu schicken, aber das ist relativ gut gemacht. Einfach das Formular ausfüllen, dort wird man genau gefragt, was wir wissen wollen. Ja. Und wir schauen uns alles an. Also wir versuchen sehr, sehr responsive zu sein. Das war auch immer eine Lehre von Marc und mir. Wenn man auf der Buy-Side ist und freundlich ist, dann hat man meistens auch, wenn man etwas auf der Sell-Side ist, ein anderes Entgegenkommen. Ja? Weil die jetzigen Founder sind ja die zukünftigen Investoren. Ja? Also muss man auch sagen, es haben einige Projekte bei uns dann investiert im zweiten Fonds, die der Marc im ersten Fonds gesiedelt hat. Ja, was schon ein sehr schönes Beispiel ist. Ja. Dadurch versuchen wir zu allen sehr freundlich sein.
Also ich habe mich ja schon mal durchgeklickt durch euren Fragebogen und ich muss sagen, also ja, der ist abschreckend. 26 Fragen inklusive Go-to-Market, wie groß ist der Markt, Tam, Sam, Som, das sind ja eigentlich alles Fragen, wo so ein typischer Krypto-Gründer dich anguckt, wo du herkommst. Ne? Also ich bin ja auch so ein Gründer bei Hart und irgendwie vor 6 Jahren mal auf die dunkle Seite, auf die VC-Seite gewechselt und wenn man da mit irgendwelchen Krypto-Projekten und Gründern redet und denen sowas fragt, was ist denn der Business Case oder wie groß ist denn der Markt, dann gucken die ja immer an, als ob man wo der Teufel vom Weihrauch da irgendwie redet und irgendwie ganz böse ist. Aber ihr seid ja da relativ brutal. Also ihr fragt wirklich irgendwie, also finde ich ja richtig, also bestärkt mich ja immer meiner Meinung zu fragen, was ist denn hier euer Business Case? Aber also finde ich gut. Also kann man sich ja mal angucken, das ist ja witzig.
Also Kryptofonds sind ja, die nächsten also, Behörden, ja?
Also es ist, ja, man wird nicht alle Fragen beantworten können wahrscheinlich, aber es ist natürlich, wie gesagt, also für uns ist User Adoption ist key in dem Zyklus, ja. Und dementsprechend wurde das eben auch so ausgelegt. Und der Incubator Accelerator sollte in den nächsten Wochen auf die Homepage kommen. Und dort wird es dann ganz gleich ablaufen. Es wird einen Fragebogen geben, den man ausfüllen kann. Da werden wir natürlich jetzt noch nicht so viele Fragen haben, weil ich glaube, wenn du ganz frisch am Start bist, wirst du dann möglicherweise nicht alles beantworten können. Aber nein, ich sage brutal, schwierig gesagt, wir wollen jetzt keine falschen Hoffnungen weg, ja, sage ich einmal. Und das vielleicht, was ich noch vorausschicken möchte, ist auch, wenn wir investieren, sind wir meistens im Lead, ja. Also wir nehmen den Lead und investieren eben zwischen 1 und 3 Millionen, ja. Also es geht schon um viel Geld, ja. Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, hurra, wir machen einmal 50.000 oder so, ja.
Das seid ja auch anders als die anderen Krypto-Fonds. Es gibt ja so manchen, die so überall 100.000 mitmachen. Ne? Also es gibt da gibt es ein paar Krypto-Fonds, die haben irgendwie 200 Projekte auf der Website drauf. Ja, aber finde ich gut.
Das ja, genau. Mit Blick auf die Uhr, ich bin ungern der Spielverderber hier oder der die Party zum Ende bringt, aber ich glaube, wir müssen so langsam zu Ende kommen. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, Christoph?
Nein, vielen Dank. Also, wie gesagt, ich hoffe,
ich habe noch eine abschließende Frage. Weil du auch schon gerade darüber gesprochen hattest, über Bull Market. Was ist denn deine Einschätzung? die berühmte Glaskugel musst du jetzt mal polieren. Wie lange geht denn der Markt, der Bärenmarkt? Und wann geht es denn wieder los mit besserer Laune da draußen?
Also wie gesagt, das kann natürlich niemand sagen. Ich glaube nur, was viele sagen, es ist nie so schlimm, wie man sich vorstellt, und es ist nie so gut, wie man sieht. Ja, das ist eine alte Weisheit. Es wird wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, was viel wichtiger ist, dass es einmal zu einer Korrelationsabkoppelung kommt. Ja, dass quasi Bitcoin nicht 1:1 mit dem Nasdaq korreliert, wäre meiner Meinung nach einmal viel wichtiger in dem Umfeld. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg dorthin. Und dann hoffe ich, und das ist dann, dass die guten Projekte weniger von einem Bullenmarkt abhängig sind, ja, als zu sagen, dass quasi gute Projekte sich durchsetzen werden, unabhängig vom Markt. Wenn ein Bullenmarkt kommt, wird man halt statt 5x 20x verdienen, das ist natürlich viel besser, ja. Aber wir versuchen auch in diesem Marktumfeld Projekte zu finden, die dementsprechend gut verdienen können. Ja.
Super. Du, dann fand ich das sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst, Christoph. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir bleiben einfach mal in Kontakt. Wenn es bei euch große Updates gibt oder so, oder wir hier nochmal ein Follow-up machen sollten, sag gern Bescheid, ja?
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Christoph.
Lieben Dank. Super. Bis dann.
Schön, Christoph. Ciao.
Viel Freude Tschüss. Noch in New York.
Danke. Ja. Ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
So, das war sie also, die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr noch Lust auf mehr habt, ich empfehle euch auf jeden Fall die letzte Folge. Da hat Daniel Höpfner im Alleingang, würde ich sagen, den gesamten FTX-Skandal aufbereitet. Mega spannendes Thema, hat mich unglaublich gefesselt. Also wenn ihr euch fragt, warum da so viele Leute gerade jammern und nicht an ihr Geld kommen, das erfahrt ihr also in der Folge einer vor dieser hier. Einfach mal zurückscrollen, das große Special zum Thema FTX. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der sich vielleicht für den Krypto-NFT, Blockchain, Metaverse und so weiter Markt interessieren könnte. Ihr habt ja gerade gesehen, hier lernt man wirklich viel dazu. Von daher vielen Dank dafür an euch. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.